Alles, was wir können und wissen, haben wir irgendwann mal gelernt. Sei das jetzt Fahrradfahren, Bruchrechnen, Handy bedienen. Irgendwie haben wir es gelernt mal. Haben wir ja nicht gleich gewusst. Das haben wir Übung gebraucht. Manches lernt man so beiläufig, anders muss man richtig unter Anleitung lernen. Zum Beispiel, ja, wie das Fahrradfahren. Ja, wir haben Vorbilder gehabt, wir haben Menschen gehabt, die uns das gezeigt haben, unsere Eltern wahrscheinlich. Und die haben uns das vorgemacht, so musst du treten. Und dann haben wir es selber probiert und sie haben gehalten und gestützt. Und dann haben sie es nochmal vorgemacht, man hat es gesehen und gelernt. Ja. Einen Beruf lernt man, indem man Theorie kriegt und dann aber auch Praxis. Ja. Man schaut dem Meister zu, wie er das macht und macht es dann noch. Die Theorie ist wichtig, weil man da Hintergrund kriegt, die Zusammenhänge werden erklärt, man lernt, warum man was macht. Und die Praxis zeigt dann, wie man es macht. Beides gehört zusammen, damit wir was lernen und was können dann. Das Prinzip findet man auch in der Bibel ganz oft. Ja. Gott erklärt uns in seinem Wort, wie wir leben sollen. Er gibt Anweisungen und sagt, mach es so oder so. Und er gibt aber auch Warnungen, mach das nicht oder mach das nicht. Und er gibt Erklärungen, das ist so und das ist so. Und, interessant ist in der Bibel, Gott gibt uns auch Beispiele, also Vorbilder, wo wir zuschauen können, wie macht es denn der? Ja, er gibt uns positive Vorbilder, Menschen, die nach seinem Wort handeln und dann sieht man, was da rauskommt. Und er gibt uns aber auch Warnungen, Menschen, die nicht nach seinem Wort gehandelt haben, nicht das gemacht haben, wie er es gesagt hat und was dann da rauskommt. Und all das hilft uns, dass wir verstehen und dass wir das in unserem eigenen Leben dann auch tun und anwenden. Und das Prinzip sehen wir auch im Philipperbrief, in unserem Abschnitt heute. Wir schauen uns an, in Kapitel 2, ab Vers 19 bis 30, stellt uns Paulus drei Männer vor, drei Beispiele, die wir anschauen dürfen und dort was lernen dürfen. Weil Paulus hat am Anfang von Kapitel 2 was erklärt, was ihm sehr wichtig ist. Und er möchte, dass die Philipper das wirklich verstehen und wirklich leben. In Kapitel 2, Vers 5 schreibt Paulus an die Philipper, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Das ist sein Anliegen. Diese Gesinnung, die auch in Christus Jesus war, die soll in jedem Einzelnen von den Philippern sein und die Gemeinde als Ganzes auszeichnen. Diese Gesinnung. Und da fragt man sich ja halt, was ist das jetzt für Gesinnung, Paulus, und wie geht das? Ja, beides erklärt Paulus. Am Anfang von Kapitel 2 erklärt er, was er meint mit dieser Gesinnung. Und in unserem Abschnitt heute sagt er drei Beispiele von Menschen, die nach dieser Gesinnung gelebt haben. Eben Timotheus, Epaphroditus und Paulus selbst werden wir heute genauer anschauen und lernen, was das denn bedeutet, die Gesinnung des Christus und wie man da drin lebt. Das Thema soll sein, die Gesinnung, die auch in Christus Jesus war, drei Menschen, die in dieser Gesinnung leben. Die Predigt ist gegliedert in vier Punkte. Ich möchte am Anfang kurz die Wiederholung machen, über diese Gesinnung reden, was ist sie? Was bedeutet sie? Und dann schauen wir uns diese drei Beispiele an. Timotheus, wie er gelebt hat und wie man diese Gesinnung dann sieht in seinem Leben, wie das bei Epaphroditus war und wie das bei Paulus war. Also die Gesinnung, die auch in Christus Jesus war. Schauen wir uns das mal zunächst an. Lesen wir nochmal Kapitel 2, die Verse 2 bis 5. Paulus schreibt Folgendes. So erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig eines Sinnes, nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seine sehend, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Also Paulus sagt, wie gesagt, diese Gesinnung soll in euch sein. Das ist die Gesinnung, wie sie auch in Christus Jesus war. Und in die Verse, die wir gerade gesehen haben, erklärt Paulus und zeigt da, was er meint. Ja? Er zeigt, was die Gesinnung Christi nicht zum Ziel hat und er zeigt, was sie zum Ziel hat. Ja, wir haben gesehen, die Gesinnung Christi hat nicht zum Ziel, dass ich irgendwie dabei groß rauskomme beim Ganzen, was ich mache. Paulus sagt, wir sollen nichts aus Rechthaberei oder eitlem Ruhm tun. Also es geht nicht darum, dass ich irgendwie Recht habe und dann toll dastehe. Es geht nicht darum, dass ich brilliere mit irgendwas und dann Ruhm habe. Also mein Tun und mein Reden sollte von dem geprägt sein, also dass das nicht mein Ziel ist, mein oberstes, ja, dass das da so rauskommt. Sondern er schreibt, die Gesinnung Christi bedeutet, dass wir alles, was wir tun, es in Demut tun. Das heißt, wir sollen uns also immer auch bewusst sein unserer eigenen Schwachheit, unserer Fehlerhaftigkeit, unserer Begrenztheit. Und dass wir da auch den anderen natürlich höher achten als uns selbst. Also nicht irgendwie Rechthaberei ist das Ziel, Ruhm ist das Ziel, sondern den anderen im Blick haben, ihn höher achten. Das ist das Ziel von der Gesinnung. Und in den weiteren Versen, die wir da gesehen haben, beschreibt das noch weiter Paulus. Er sagt, die Gesinnung Christi hat nicht zum Ziel, dass ich nur auf mich selber sehe, also meinen eigenen Vorteil suche, sondern die Gesinnung Christi bedeutet, dass ich auch auf den Vorteil des anderen schaue und danach strebe, nach seinem Wohl und seinem Vorteil. Er sagt es in einem Satz, ein jeder, nicht auf das Seine sehend, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Also, sehen wir, Gesinnung ist sowas wie eine ganz grundsätzliche Einstellung. Es ist mein grundsätzliches Ziel, das ich bei meinem Denken, Planen, Entscheiden, Handeln dann verfolge. Was ist mein Ziel? Soll ich groß rauskommen oder soll das, was ich mache, dem anderen dienen? Das ist die Gesinnung des Christus, die Gesinnung Christi. Ja. Kurz gefasst, nochmal vielleicht ein bisschen flapsig formuliert, es geht darum, dass man nicht zuerst ich, sondern zuerst die anderen. Ich soll nicht groß rauskommen, sondern die anderen sollen hochgeachtet und wertgeschätzt sein. Nicht ich soll zuerst meinen Vorteil haben, sondern die anderen. Ich möchte nicht zuerst das Wohl, mein eigenes Wohl suchen, sondern schauen, was dient dem anderen. Und in die folgenden Verse dann, ab Vers 6, zeigt Paulus die Philipper das Beispiel vom Herrn Jesus. Er sagt ja, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, da er in Gestalt und so weiter. Und er beschreibt es, der Herr Jesus hat nicht zuerst seinen Vorteil und sei Wohl gesucht. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Er ist Mensch geworden und hat sich nicht als Mensch feiern lassen, sondern er hat gedient. Er ist zum Diener geworden für alle und bis zum Diener, bis zum Kreuz, bis er sein eigenes Leben gegeben hat für uns Menschen. Also da sehen wir es, nicht der eigene Vorteil, nicht das eigene Wohl war da im Vordergrund, sondern das Wohl für die anderen, für uns Menschen. Der Herr Jesus hat sein Leben investiert, sein irdisches Leben in andere, in uns Menschen. Er war Gott völlig gehorsam. Und wenn man weiterliest, sieht man, deswegen hat Gott ihn auch hoch erhoben. Jesus ist auferstanden, er ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist der unumschränkte Herr. Und eines Tages wird alles Geschaffene das bekennen, vor ihm knien und das bekennen. Ja. Die Gesinnung, die auch in Christus Jesus war, sehen wir da ganz hell leuchten. Das ist der zentrale Punkt von dem Brief, den Paulus uns da vorstellt. Der Herr Jesus, der hat das gelebt. Und es zeigt es uns als Vorbild. Jetzt mag natürlich manch einer sagen, ja, Paulus, der Herr Jesus ist ja Gott. Natürlich ist er gekommen, um zu dienen. Das ist ja doch zu hoch für mich, oder? Also da bin ich ja weit weg, das kann ich doch gar nicht. Das kann ich doch gar nicht schaffen. Ich bin doch ein sündiger Mensch. Ich meine, da mag ein Funke Wahrheit drinstecken, aber im Ganzen ist eigentlich eine Ausrede, wenn jemand so redet. Weil wir sind erlöste Sünder. Wir sind erkaufte Sünder und reingewaschene. Wir sind Kinder Gottes. Der Herr Jesus hat für unsere Schuld bezahlt, er hat uns erkauft, er hat uns losgelöst, er hat uns für Gott erkauft, geheiligt, er hat uns zu geliebten Kindern Gottes gemacht, er hat uns den Geist geschenkt, steht hier. Er hat alles gemacht, ja. Und Paulus schreibt dann an die Epheser in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also wir sind Gottes Werk, er hat dieses Wunder vollbracht, mit einem Ziel, dass wir dieses neue Leben ausleben, die guten Werke in unserem Leben sichtbar sind. Also wenn Paulus das an die Philipper schreibt, dann natürlich nicht, dass er sie mutlos macht und sagt, schaut mal, da ist die Latte und du bist da unten und das klappt nie. Sondern er schreibt es, um zu sagen, hallo, das ist es, um das geht es, diese Gesinnung, die auch in Christus Jesus war, die sollte in uns alle sein, die sollte uns prägen. Und er möchte uns anspornen damit, er möchte uns ermutigen, dass wir diesem Beispiel folgen. Und damit es eben jetzt noch praktischer wird und greifbarer, glaube ich, hat er jetzt nochmal drei Beispiele einfach auch nochmal beschrieben. Das ist jetzt unser Abschnitt für heute. Drei Menschen, so wie du und ich, an denen man sieht, wie sie gelebt haben und an denen man sieht, dass sie in der Gesinnung des Christus gelebt haben. Gehen wir zu unserem Abschnitt. Kapitel 2, Abvers 19 bis 30 ist der ganze Abschnitt. Wir starten mit dem Beispiel vom Timotheus und ich lese die ersten Verse ab Vers 19. Paulus schreibt, ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich eure Umstände kenne. Denn ich habe keinen Gleichgesinnten, der von Herzen für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat an dem Evangelium. Diesen nun hoffe ich sofort zu senden, wenn ich überschaue, wie es um mich steht. Ich vertraue aber in dem Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Schauen wir doch in dem Abschnitt, was wir sehen, wie Paulus und Timotheus beschreibt. Er beginnt damit, dass er sagt, denn ich habe keinen Gleichgesinnten, der von Herzen für das Eure besorgt sein wird. Keinen Gleichgesinnten, sagt er ja, und der von Herzen besorgt sein wird. Er sagt, ich habe keinen anderen, der so aufrichtig, redlich, von Herzen auf euch schauen wird und auf eure Umstände schauen wird, sich um eure Umstände fürsorglich kümmern wird, wie diesen Timotheus. Da ist niemand. Das heißt also, dieser Timotheus ist jemand, wenn er das macht, dann ist das nicht ein Job für ihn. Dann ist das nicht, okay, Paulus, ich gehe da hier und kümmere mich. Sondern dann ist es ja mein Herzensanliegen. Dann hat er Anliegen für diese Philipper und möchte sie weiterbringen, möchte sie fördern, möchte helfen, dass sie wachsen. Er macht es aufrichtig, ohne irgendeinen bösen Hintergedanken. Paulus weiß, dass Timotheus eben nicht einer ist, der dort vielleicht seinen Ruhm sucht, der dort in dieser Tätigkeit dann groß rauskommt oder rechthaberisch ist, sondern er weiß, dass das jemand ist, der wirklich das Wohl von die Philipper sucht. Und deswegen hofft Paulus so, dass er ihn schicken kann. Und er schreibt weiter im Brief, denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Alle suchen das Ihre. Das heißt, alle denken da nur an sich selbst, sind auf ihren eigenen Vorteil, ihr eigenes Wohl bedacht. Es geht um das Ich zuerst und dann nichts mehr. Aber Paulus sagt, dieser Timotheus, der ist anders. Der sucht nicht das Seine, sondern der strebt danach, dass er das sucht, was Christi ist. Das, was der Sache Christi dient, was an Herrn Jesus auch wichtig ist. Das ist am Timotheus wichtig. Und in Vers 22 schreibt er, ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat an dem Evangelium. Das heißt, die Philipper kennen einen Timotheus. Und klar, Apostelgeschichte 16 lesen wir, Paulus findet den Timotheus und er nimmt ihn mit. Er war Mitarbeiter vom Team von Paulus. Er war ganz jung im Glauben und ist gleich mitgegangen. Hat sie mit eingebracht. Sie sind alle gemeinsam nach Philippi gegangen und dort haben sie die Frauen am Fluss getroffen und haben mit einer geredet. Und Timotheus hat mit Paulus am Evangelium gedient. Stell mir vor, dass sie die Frauen da erklärt haben, wie das ist mit Herrn Jesus, wer er ist, was er gemacht hat. Timotheus, ganz jung im Glauben, hat aber mit Paulus da schon am Evangelium gedient. Wir sehen, die Lydia hat sie bekehrt und die ganzen Angehörigen von ihrem Haus. Der Kerkermeister hat sie bekehrt, die Angehörigen von seinem Haus. Eine Gemeinde ist entstanden und Timotheus war dabei. Philippa haben ihn kennt. Von der ersten Stunde weg war er dabei. Und er hat gedient, wie Paulus sagt. Er hat gedient wie ein Kind, dem Vater. Er hat Paulus unterstützt, wie er es kennen hat. Er war dabei. Er hat sie investiert. Investiert, damit das Evangelium gefördert wird. Und die Philipper haben das erlebt. Sie haben gesehen, wie dieser Timotheus dient, wie er sie da bewährt hat. Also wenn wir nochmal kurz zusammenfassen in dem Abschnitt, Paulus beschreibt den Timotheus als einen sehr feinen, lieben, wunderbaren Mensch, wunderbaren Christen. Timotheus ist von Herzen für die Umstände von den anderen immer bedacht. Ja, von Herzen sucht er ihr Wohl, weil er grundsätzlich nicht zuerst auf das Seine schaut, sondern auf das, was an Herrn Jesus dient. Und das ist dann natürlich auch immer das, was dem anderen dient. Und er hat es schon bewiesen. Er hat gedient, er hat sie bewährt. Und das ist doch interessant. Paulus schreibt es in dem Brief. Und er erinnert die Philipper, hey, ihr kennt jemand, der in dieser Gesinnung lebt. Ihr kennt jemand, der die Gesinnung des Christus in sich hat. Und das ist sichtbar. Und so hilft er ihnen, dass die Philipper verstehen, was meint er denn mit dieser Gesinnung des Christus. Ach stimmt, der Timotheus. Und ich stelle mir so vor, wie sie den Brief gelesen haben miteinander, die Philipper, die haben den Brief gekriegt von Paulus und vielleicht sind sie dann zusammengesetzt und haben so geredet und gesagt, ja stimmt, weißt du noch damals am Fluss, wie der Timotheus geredet hat? Das war super, hey, der hat irgendwie gar nicht so irgendwie angegeben mit allem, was er weiß und so brilliert und so oder so recht haben wollte. Der hat mir einfach an Herrn Jesus so lieb gemacht. Oder da, was weiß ich, da, wo wir zusammen waren an dem Abend, der hat wirklich nicht seinen Vorteil gesucht. Der hat immer geschaut, wo er helfen kann, wo er dienen kann. Und sie haben es wieder vor Augen. Diese Beispiele, diesen Timotheus. Und merken und verstehen, ach Paulus, das meinst du mit dieser Gesinnung Christi. Das haben wir ja ganz praktisch erlebt. Jetzt verstehe ich das, stimmt. Boah. Und es war wirklich ein Segen, dieser Timotheus, wenn ich so zurückdenke. Super. Und ich denke, Gott stellt es auch uns natürlich vor Augen, wenn wir das so lesen dürfen. Auch wir dürfen lernen, dass wir doch danach streben, vor Herzen für die Sache von den anderen besorgt zu sein. Von Herzen sich kümmern um das, was dem anderen dient. Was der Sache Jesu dient. In dem Abschnitt steckt da die Warnung drin, wie Paulus schreibt, alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Das ist natürlich dann die Frage, ja, wo bin ich eigentlich unterwegs? Bin ich vielleicht schon so unterwegs, dass ich immer nur noch das Meine suche? Zuerst das Meine und am meisten das Meine oder... Wo ist die Grenze? Wo geht es los? Ja, wie sehr bin ich auf mich und meinen Vorteil fokussiert vielleicht und habe die anderen und die Sache vom Herrn Jesus gar nicht mehr so im Blick? Ich denke, dass jeder Einzelne ganz im Stillen diese Frage vor Gott bringen sollte, weil es so individuell ist. Man kann keinen Katalog aufstellen und sagen, das ist so und so und so musst du es machen, weil jeder von uns anders ist und jeder von uns in einer anderen Situation ist. Also glaube ich, ist gut, wenn jeder von uns diese Frage vor Gott bringt und sagt, Herr, bitte zeig mir doch, wo ich das meine suche und nicht das, was in deinem Sinn ist. Lass mich doch erkennen und helf mir, dass ich da drin wachse, das zu suchen, was dir wichtig ist. Deck das bitte auf, dass ich Buße drüber tun kann, wenn da Fehlentwicklung ist in meinem Leben und dass es anders wird. Das darf man mitnehmen für uns aus diesem Abschnitt. Timotheus war jemand, der eben nicht seinen Vorteil gesucht hat, sondern das, was am Herrn Jesus wichtig ist. Paulus bleibt aber da nicht stehen. Er sagt in Philippa nur einen Mann, der in dieser Gesinnung, der Gesinnung Christi, lebt, nämlich den Epaphroditus. Lesen wir ab Vers 25 weiter. Ich habe es aber für nötig erachtet, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, aber euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden, da ihn ja sehnlich nach euch allen verlangte und er sehr beunruhigt war, weil ihr gehört hatte, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tod nahe. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht aber über ihn allein, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun desto eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt sei. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Denn um des Werkes willen ist er dem Tod nahe gekommen, indem er sein Leben wagte, damit er den Mangel in eurem Dienst für mich ausfüllte. Epaphroditus, wer war das? Er war der Abgesandte von den Philippa. Die Philippa haben gesammelt, haben eine Gabe vorbereitet, wollten Paulus unterstützen. Und natürlich muss jemand diese Gabe von Philippi nach Rom bringen zum Paulus. Epaphroditus war derjenige. Er hat gesagt, ich mach's. Ich gehe los. Die Philippa haben ihm alles mitgegeben und er ist losgegangen. Hat nicht nur die Gabe übergeben und ist gleich wieder zurück, sondern er ist bei Paulus geblieben und hat ihm gedient. Und in der Zeit, wo er da in Rom war, ist er sehr krank geworden. Wir wissen nicht, was genau es war, aber er war sehr krank, schreibt Paulus. So krank, dass er fast gestorben war. Er sagt, um des Werkes willen ist er dem Tod nahe gekommen, indem er sein Leben wagte, damit er den Mangel in eurem Dienst für mich ausfüllte. Also um des Werks willen war dieser Epaphroditus dort fast gestorben. Er hat sein Leben investiert, ja. Ist da hingegangen und dann ist es so geworden, wie es war. Er hat sein Leben investiert. Paulus sagt, er hat den Mangel in eurem Dienst für mich ausgefüllt. Das heißt, Epaphroditus war bei Paulus. Ja, er hat die Gabe gebracht, die Liebesgabe der Philippa und ist dann dort geblieben und hat weiter gedient. Das meint er mit diesem Mangel. Die Philippa waren ja weit weg. Das hätten sie aus der Ferne ja nicht machen können, so unmittelbar an Paulus helfen. Aber das hat der Epaphroditus gemacht. Er war vor Ort. Er hat das geleistet, was die Philipper aus der Ferne nicht leisten konnten. Sie haben Geld, Gabe schenken können, das war super. Und er hat es noch vollendet, der Epaphroditus, indem er Dublin ist und ihm geholfen hat, an Paulus. Ja, und er war fast gestorben bei dem Ganzen. Aber das lesen wir ein im Abschnitt, Gott hat sie erbarmt, er ist wieder gesund worden, ganz gesund. Und jetzt hat Paulus ihn wieder zurückgeschickt nach Philippi. Mit dem Brief, den er da geschrieben hat. Und wie nennt Paulus jetzt diesen Epaphroditus in dem Abschnitt, was wir gesehen haben? Das ist sehr schön. Er sagt, er ist mein Bruder, er ist mein Mitarbeiter, er ist mein Mitstreiter. Ja, Epaphroditus, ein Bruder im Herrn. Und nicht nur Bruder, er ist Mitarbeiter am Evangelium. Und er ist Mitstreiter, Mitkämpfer fürs Evangelium. Mit Paulus zusammen hat er die Sache vom Evangelium, die Sache Christi weiter drin. Ja, und, da haben wir gerade schon drüber geredet, er war Diener seines Bedarfs, sagt er. Er hat an Paulus gedient, er hat sich um alles gekümmert, was für Paulus nötig war. Er war ja in Gefangenschaft. Er hat jemanden braucht, der das da organisiert, der sich um die Dinge sorgt. Das war der Epaphroditus. Und Jesus an der Stelle, das Wort Diener an der Stelle ist nicht das, was den Diener als Sklaven ausdrückt. Das ist nicht der, der einem Herrn dient und dienen muss. Sondern das Wort, was da steht, das drückt einen Arbeiter aus, der auf eigene Kosten einen Dienst verrichtet. Also jemand, der freiwillig Kosten und Mühe auf sich nimmt, um dem anderen zu dienen. Das war der Epaphroditus. Er war freiwilliger Diener für Paulus. Er hat Kosten und Mühe freiwillig auf sich genommen, um Paulus und dem Werk Christi dort zu dienen. Und merkt ihr, wie Paulus das rausarbeitet? Das ist die Gesinnung Christi. Er hat nicht auf das Seine geschaut, nicht seinen eigenen Vorteil, sei wohlgesucht, sondern er hat darauf geschaut, was hilft Paulus, was dient ihm. Weil wenn ich ihm Paulus helfe, dann helfe ich, dass das Reich Christi, das Werk Christi wächst, dass das weitergeht. Und er hat sogar sein Leben dafür eingesetzt. Ja. Hätte er sich wahrscheinlich vorher nicht gedacht, aber es ist dann so gekommen, dass er eben so krank geworden ist, aber wieder gesund geworden ist. Ja, der Epaphroditus, ein Diener. Und das ist, glaube ich, was, was wir auch mitnehmen können von dem Text. Dass man mal jeder für sich überlegt, wem kann denn ich dienen? Wo kann denn ich so ein freiwilliger Arbeiter sein, der Mühe, Zeit oder auch Geld investiert, dass das Werk vom Herrn Jesus weitergeht? Ja, das kann ganz praktisch sein, wenn man dacht, Arbeitseinsatz irgendwo, hilft man mit, dass irgendein Freizeitheim wieder in Ordnung kommt, dass man bei irgendwas hilft, ja, oder auch finanziell. Und auch da wieder ganz individuell. Jeder für sich muss das finden vor dem Herrn. Und das finden wir, wenn wir es im Gebet bringen. Beten wir und sagen wir, Herr Jesus, wo ist der Mann, die Frau, die ich da unterstützen kann, der ich dienen kann in dieser Weise, sodass dein Werk gefördert ist. Wo ist der Missionar, wo ist der Evangelist, wo ist der Mitarbeiter in deinem Reich, den ich fördern kann, dem ich dienen kann. Der Herr wird es zeigen, er wird es offenbar machen. Und dann werden Zeit, Kraft, finanzielle Mittel genau so eingesetzt, auch, wie es er geplant hat, der Herr Jesus, und wie es seinem Werk dient. So war der Epaphroditus. Und das darf man lernen und da darf man als Vorbild nehmen. Aber man sieht noch mehr in dem Abschnitt. Paulus schreibt ja noch mehr über ihn. In Vers 26 sagt er, da ihn ja sehnlich nach euch allen verlangte und er sehr beunruhigt war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Der Epaphroditus hat Sehnsucht gehabt nach seinen Geschwistern in Philippi. Er wollte gern bei ihnen sein. Aschi. Ja, er hat nicht seine Ruhe genossen und dachte, ach, endlich bin ich mal weg von dem Chaoshaufen da. Er hat sich gesehnt nach seinen Geschwistern. Er hat sie gern gehabt. Er hat sie vermisst. Und interessant ist, wenn man anschaut, warum er beunruhigt war. Habt ihr das gesehen? Er war nicht beunruhigt und bekümmert, weil er selber krank war. Er war auch nicht bekümmert, weil er die Philipper vielleicht gar nicht mehr sehen wird, weil die Krankheit so schlimm wird oder er sogar stirbt. Sondern, da heißt es, er war bekümmert darüber, dass die Philipper gehört hatten, dass er krank war. Das ist doch interessant. Er hat gewusst, meine Geschwister in Philippi wissen, dass ich krank geworden bin. Und ich habe gewusst, dass der Infokanal da abgerissen ist. Das war die einzige Nachricht, was sie gehört haben in Philippi. Der Epaphroditus ist krank. Oh, er ist wirklich krank. Ja und? Wie geht's ihm? Hast du was gehört? Nein, nichts kommt mehr aus Rom. Keine Ahnung. Und das hat der Epaphroditus gewusst und das hat ihm Mühe gemacht. Das hat ihn bekümmert, dass er weiß, dass seine Geschwister Sorgen für ihn haben. Also das ist auch wirklich wunderschön, wenn man das so sieht. Er hat nicht an sich und seine Krankheit zuerst gedacht, oh, wie wird es denn werden? Nein. Er hat gedacht, wie wird es denn ihnen gehen? Die machen sich voll Sorgen um mich. Er hat nicht das Seine gesucht, sondern das der anderen. Man sieht ja diesen Epaphroditus, was für ein schönes Beispiel auch für diese Gesinnung Christi. Hat mit Paulus am Evangelium gedient, er hat fürs Evangelium gekämpft Er war freiwilliger Diener für Paulus. Er hat Kosten und Mühen freiwillig auf sich genommen, um am Werk Christi zu dienen. Er hat sein Leben da auch irgendwo investiert. Und er hat in der Krankheit nicht an sich selber gedacht, sondern hat Sorge gehabt um seine Geschwister in Philippi, wie es den Erna wohl mit dieser Nachricht geht, dass er krank ist. Und wieder sagt Paulus die Philipper, schaut mal, ihr kennt jemanden, der ist in eure Reihen. Der Epaphroditus, der hat diese Gesinnung Christi in sich und er lebt sie. Schaut das an, denkt drüber nach, dann versteht ihr besser, was das ist und was ich damit meine. Zwei Beispiele, die Paulus vorstellt. Und interessant ist, er webt in das Ganze nur ein drittes Beispiel rein, nämlich sich selbst. Ohne dass er sich da in den Vordergrund drängt oder sich selber rühmen möchte, macht er auf eine sehr feine Art, dass er sorgt, dass auch in ihm diese Gesinnung des Christus ist. Also er redet nicht von irgendwas Theoretischem und sagt, das war mal gut, wenn das bei euch auch so war oder bei mir, sondern er sagt, das ist da und es ist gut, wenn es da ist. Und es sollte auch bei euch, Philippa, doch entstehen. Ich habe einige Verse übersprungen, habt ihr gemerkt, gell? Aber schauen wir nochmal den Abschnitt ein bisschen an, in dem Blick, was schreibt Paulus denn auch und was lernen wir über ihn in dem ganzen Abschnitt. In Vers 19 sagt er, ich hoffe aber in dem Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich eure Umstände kenne. Also er hofft, dass er Timotheus schicken kann, weil er gern ihre Umstände erfahren möchte. Also er hofft, den Timotheus zum Schicken, weil dann irgendwie eine Rückmeldung kommt und er besser weiß, wie es die Philipper geht. Er hat ja in seinem Brief beschrieben, wie es ihm geht und dann hofft er darauf, dass durch Timotheus auch eine Rückantwort kommt, wo er mehr weiß, um wie steht es denn um die Philipper. Und man sieht da, was dieser Paulus für ein Anliegen hat, für diese Geschwister in Philippi. Das war in seinem Herz, er hat darüber nachgedacht, er war unruhig. Wie geht es denn weiter? Wie wird das werden bei einer? Wie ist das? Ich brauche halt auch mehr Informationen, dass ich noch gezielter beten kann. Das ist sein Anliegen. Er trägt die Geschwister wirklich in seinem Herz. Und das ist auch ein wunderschöner Zug. Und in die Richtung sollten wir alle wachsen. Ja, habe ich denn euch alle immer im Herzen? Bin ich beunruhigt, wenn ich nicht genau weiß, wie es um euch steht, jeden Einzelnen in welcher Situation? Oder merke ich manchmal gar nicht, wie es euch geht? Oder dass ich nichts mehr von euch gehört habe? Also da ist viel Raum zum Wachsen bei mir persönlich, vielleicht auch bei euch. Paulus hat die Geschwister wirklich im Herz drang. Er hat ein tiefes Anliegen für ihr Wohl. Und ich habe mich gefragt, der ganze Abschnitt zeigt uns Beispiele und es ist schön. Aber er erklärt uns im Kern nicht, mach so, mach so, mach so, dann wird diese Gesinnung gefördert. Die steckt in andere Abschnitte auch noch mit drinnen. Und ein Abschnitt, glaube ich, ist ganz am Anfang schon, wo wir sehen, dass Paulus für die Geschwister betet. In 1 Vers 3 sagt er, ich danke meinem Gott bei all meiner Erinnerung an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete, indem ich für euch alle das Gebet mit Freuden tue und so weiter. Er dankt für seine Geschwister in Philippi. Und er macht es mit Freuden. Das heißt, er geht vor Gott und er dankt für seine Geschwister immer wieder. Und für alle, für jeden Einzelnen. Und in Vers 9 sehen wir dann, er betet auch für seine Geschwister und schreibt da, und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüfen mögt und so weiter. Also diese zwei Dinge, ich glaube, das ist der Schlüssel. Der Schlüssel, wie man seine Geschwister im Herzen tragen kann. Dass man wirklich für sie beten, für sie danken und für sie bitten. Für jeden Einzelnen. Immer wieder. Ja. Weil so habe ich automatisch meine Geschwister, habe ich euch in meinem Herz, habe ich sie dabei. Ich denke darüber nach, Mensch, wo steht denn der gerade, was ist denn, was habe ich gehört als letztes? Am Sonntag haben wir geredet, oh ja, nimm mich mit als Gebet. Und dann bete ich. Und dann erinnert er mich an ihn und dankt Gott für alles Große, was er schon gemacht hat, und bitte ihn für die Sache, wo der andere gerade steht oder wo gerade schwierig ist. Im Gottesdienst nehme ich die Anliegen mit und bete unter der Woche dafür. Dann erinnert er mich, wo steht denn jeder Einzelne. Der Gebetsstunde tauschen wir uns aus. Und das ist gut und wichtig im Hauskreis, in der Gemeinde. Und so, glaube ich, können wir uns alle immer auch in unsere Herzen mit dabei haben. Und dieses Anliegen haben für den anderen. Und immer wirklich schauen, wo steht er gerade, was bewegt den anderen. Dass man es aufteilt. Nehmen wir diese Gebetsliste, diese Gemeindeliste, die wir haben, nehmen wir es mit ins Gebet. Jeden Tag ein paar Geschwister. Wo steht er gerade, was macht er, was geht? Was kann ich danken, was kann ich bitten? Und so habe ich am Ende der Woche für alle mal gebetet, habe mich alle in Erinnerung gerufen und habe alle irgendwo im Herzen auch dabei. Paulus macht es. Er dankt und bittet. Und er hat so ein Anliegen, dass er wirklich auch hören möchte, wie steht es drum, wie geht es einer, wie geht es weiter. Er sucht nicht das Seine, sondern das Wohl der Philipper. Er schreibt weiter, dass er Timotheus jetzt noch nicht schicken kann, leider. Er hofft so sehr, aber erst muss er noch schauen, wie das weitergeht mit seiner Gerichtsverhandlung. Die Verse 23 und 24. Aber er ist ganz zuversichtlich, dass das gut ausgeht und dass er selber dann sogar noch Philippi kommen kann. Und im Abschnitt über Epaphroditus, da sehen wir auch an Paulus. Und wir sehen, wie er diese Gesinnung Christi da lebt. Das ist nämlich voll schön. Er nennt einen Epaphroditus meinen Bruder, meinen Mitarbeiter, meinen Mitstreiter, Diener meines Bedarfs. Und wenn man sich vergegenwärtigt, in welcher Situation war er denn? Er war in Gefangenschaft. Ja, und wie schön ist es, wenn da ein Bruder im Herrn an meiner Seite ist, wenn der da ist. Man kann geistliche Gespräche führen, man kann miteinander beten. Was für eine Stärkung. Und er hat in Epaphroditus einen Mitarbeiter und einen Mitstreiter gehabt. Wie gut tut das, wenn ich weiß, da ist einer, der für dieselbe Sache kämpft und arbeitet wie ich. Das stärkt und ermutigt. Und wie gesagt, er hat in Epaphroditus einen Diener gehabt, der ihm freiwillig ganz praktisch auch bei allem Nötigen geholfen hat. Was für ein Segen. Und dann schreibt er aber, ich habe es umso nötiger erachtet, ihn zu euch zu schicken. All diesen Segen, wo ich gerade beschrieben habe, hält er nicht krampfhaft fest für sich. Er sagt nicht, Epaphroditus, bleib bei mir, ich brauche dich so, ich genieße die Gemeinschaft mit dir so, das ist so stärkend, deine praktische Hilfe ist so gut. Er kommt zu dem Schluss, dass er sagt, es ist besser, wenn der Epaphroditus zu euch kommt. Er schaut nicht auf das Seine, sondern auf das Wohl vom Epaphroditus und von den Philipper, weil er schreibt dann, ich habe es aber für nötig erachtet, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, aber euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden, da ihn ja sehnlich nach euch allen verlangte und er sehr beunruhigt war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tod nahe, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht aber über ihn allein, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun desto eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt sei. Man sieht die Beweggründe, warum er es macht. Der Epaphroditus war beunruhigt, weil er weiß, die Philipper machen sich Sorgen. Die Geschwister in Philippi waren beunruhigt, weil sie gewusst haben, dass der Epaphroditus krank ist. Dann hat Paulus überlegt, wie kann ich das lösen? Genau, ich schicke einen Epaphroditus daher, so kostbar wie er ist für mich. Aber überleg mal, wenn der da ankommt, in Philippi, was war das für eine Freude? Die Geschwister sehen ihn und sagen, Epaphroditus, dir geht's gut, du bist wieder da. Ja, schaut, geht wieder, Herr hat mich gestärkt. Wow, was für eine Freude. Erzähl mal, wie war das? Wow, wir haben uns echt Sorgen gemacht. Ja, ich um euch auch. Und schön. Paulus ist in dem Ganzen der, der nicht auf sich schaut, sondern die Freude sucht vom Epaphroditus, die Freiheit sucht von den Philippa. Und bei allem hat er selbst Freiheit, weil er weiß, dass die anderen gut geht. Er sucht nicht das Seine, sondern das Wohl von den anderen und so entsteht große Freude. Ja, ich komme zum Schluss, möchte nochmal zusammenfassen. Paulus zeigt die Philippa und uns auch mit diesem Abschnitt drei Männer, drei Beispiele, was es heißt, die Gesinnung Christi in sich zu haben und in dieser Gesinnung zu leben. Er zeigt uns an Timotheus, an Epaphroditus, sich selbst. Und all dies sollte uns helfen, dass wir doch verstehen, was ist diese Gesinnung des Christus und wie lebt man praktisch da drin. Es geht darum, wie Paulus es formuliert hat, ein jeder nicht auf das Seine sehend, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Oder anders übersetzt heißt, denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Und als konkrete Anwendungen haben wir gedacht, können wir Folgendes mitnehmen. Einmal diese Warnung, alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Wollen wir diese Sache mitnehmen ins Gebet und jeder im Stillen vor den Herrn bringen, dass er uns doch zeigen möchte, wo wir eventuell diesen Weg eingeschlagen haben, wo wir da stehen. Wollen wir beten, dass der Herr zeigt, jeden Einzelnen zeigt, wo wir Diener sein können, so wie der Epaphroditus. Wo wir jemand anderem dienen können mit Zeit, mit Kraft, mit Geld, mit Gaben, wie auch immer, dass dem anderen geholfen ist, das Reich Christi gefördert wird. Und beten wir füreinander, dass wir da drin wachsen, wie es bei Paulus war. Er hat die Geschwister im Herz gehabt. Und ich glaube, dass der Weg dahin der ist, dass wir wirklich beten füreinander. Danken und bitten. Jeden Tag. Und ganz speziell für jeden Einzelnen. Und bei allem wünsche ich mir für mich selbst und für uns als Gemeinde, dass wir doch diese Gesinnung des Christus auch unter uns haben und dass wir da drin leben. Paulus hat alles unternommen, dass wir wirklich gut verstehen, was es bedeutet. Jetzt liegt es an uns. Danke.